Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Hass ist so alt wie der Mensch selbst, ruft uns die Neue Zürcher Zeitung eine traurige Erkenntnis in Erinnerung. Wir begegnen ihm in den frühesten Mythologien und durch die ganze Menschheitsgeschichte, schreibt Roman Bureli. Und selbst wenn er unterschiedliche Gestalt annimmt, so hat sich doch nichts an ihm in all dieser Zeit verwandelt. Die besinnungslos rasende Blindheit dieser jäh aufflammenden Wut entzieht sich der Deutung. Der Deutung entzieht sich so manches, was beim Menschen im Kopf vorgehen kann. Die einen denken, dass ein deutsches Reich weiter besteht, die anderen, dass die Bundesrepublik immer noch ein Konstrukt der Alliierten ist. Andere denken schlicht und einfach, die Bundesrepublik sei eine Firma, eine GmbH. Das lesen wir in der Tageszeitung Taz zu den sogenannten Reichsbürgern und ihren Hirnen. Das hatte zur Folge, dass es in den Behörden und Verwaltungen einen Ordner gegeben hat, wo drauf stand Irre und Spinner, weil sie lange Briefe und Mails geschrieben haben, wo sie dann erklärt haben, warum sie beispielsweise das Strafmandat nicht bezahlen wollen, erklärt der Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit im Interview. Man hat diese Bewegung eher pathologisiert und das radikale politische Moment nicht so ernst genommen, wie es von Anbeginn war. Und da fühlen wir uns gleich an einen Menschen erinnert, dessen problematische Hirnwindungen wir lange auch nicht so ernst genommen haben. Putin befasst sich seit Beginn seiner Regierungszeit mit der Wiederherstellung der autokratischen Machtstruktur, die dem zaristischen Russland wie auch dem Stalinismus gleich nahe ist, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Autokratie, das ist nicht nur der oberste Herrscher auf dem realen oder imaginären Thron, das ist die gesamte Pyramide der Macht, aufgebaut auf einem autokratisch servilen Prinzip, analysiert der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew. Im bürokratischen System ist jeder Bürokrat ein kleiner Autokrat und Zarendiener. Unter den Zarinnen und Zaren konnten die kleinen Diener aber in höchste Adelskreise erhoben werden, wie das ja einst auch bei uns möglich war. Kaum jemand käme heute auf die Idee, Bismarck ein Denkmal zu setzen, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung über den Otto, der es durch seine klug geführten deutschen Einigungskriege erst zum Grafen, dann zum Fürsten und am Ende sogar zum Herzog gebracht hat. Die Reichsbürger würden ihm bestimmt ein Denkmal setzen. Andere fordern, dass seines, etwa in Hamburg, geschliffen werden soll. Aus der Perspektive einer demokratischen Gesellschaft heraus steht der erste Reichskanzler auch für Werte und Überzeugungen, die wenig mit dem gemein haben, wie wir heute zusammenleben wollen, stellt Carsten Broster nun in der Süddeutschen treffend fest. Aber wir können etwas lernen, wenn wir uns fragen, warum es Zeiten gab, in denen eine solche Ehrung sinnvoll erschien, welche Überzeugungen dahinter standen, ermuntert uns der sozialdemokratische Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. Würden wir alle zweifelhaften Ehrungen und Denkmäler aus dem Stadtraum entfernen, bestünde die Gefahr, dass wir uns auch der Anlässe solcher Fragen entledigten. Denn die öffentlichen Oberflächen wären glatter und unangreifbarer. Sie würden kaum Halt und Haftung für notwendige Auseinandersetzungen schaffen. Es gäbe weniger Kritik und Kontroverse. Aber es gäbe eben auch weniger Chance zur gesellschaftlichen Selbstaufklärung und zum humanen Fortschritt.